Sebastian Kneißl von DAZN ist heute zu Gast bei Abseits, der Fußball-Podcast, Folge 246. Wir reden mit Sebastian über den BVB. Wer kann dort Trainer werden? Wer wird dort Trainer? Über die Eintracht reden wir natürlich auch. Das ist unser Lieblingsthema, das wisst ihr. Wir reden über den Abgang von Marmoush und darüber, wie es weitergehen könnte mit der Eintracht. Und Sebastian erzählt uns aus seiner aktiven Spielerkarriere, wie José Mourinho sehr, sehr viel Einfluss auf ihn hatte, ohne viel mit ihm zu reden. Hört es euch an, viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen bei Abseits, dem Fußball-Podcast, Folge 246. Heute natürlich dabei der Gründer, das Herz von Abseits, Walid Yusuf.
Walid!
Natürlich.
Ich bin ein Kind von dir.
Natürlich Steffen Hertlein. Steffen, danke, dass du Abseits gegründet hast. Wir haben heute dabei Walid Yusuf.
Ich will gerade auf den Kicker
zu. Ich habe schon gesagt, Walid Yusuf, heute endlich wieder dabei. Christian, Leini, Barton, herzlich willkommen zurück.
Dankeschön. Schön, nach so langer Zeit wieder da sein zu dürfen.
So, und es geht noch weiter, weil wir sind noch nicht fertig. Wir haben natürlich auch einen echten Kracher dabei. Ja? Sebastian Kneißl.
Ich muss mich umschauen. Absoluter Kracher. Wo ist denn der Kracher? Ich schaue mich mal um, ob er noch kommt.
Der Leini produziert gleich den Kracher.
Freu mich.
Da also, nein, das hat aber gerade angefangen wie bei der Tagesschau mit diesem Gong.
Ja, stimmt. Ja.
Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, und es geht los. Und ich habe die erste Frage an unseren Gast, Sebastian. Borussia Dortmund, Pulverfass. Ja, du bist der Knaller und das ist das Pulverfass. Wer wird dort neuer Trainer? Man liest ja viele Namen, Niko Kovac, man liest Roger Schmidt, was ich auch letzte Woche schon mal so bei uns in die Gruppe geworfen habe. Und ich habe auch gelesen, niemand anderen als Felix Magath. Sebastian.
Ralf Rangnick war heute im Gespräch.
Ralf Rangnick, stimmt, ist auch dabei. Ja. Was glaubst du, wer wird's? Wird's überhaupt einer von denen oder bleibt es derjenige, der es gerade ist?
Also erstmal journalistischer Start. Ey, du kannst nicht, wenn du einen Gast hast, direkt mit so einer Bombe reinstarten. Das geht nicht.
Meine das Güte. Ist Abseits, Sebastian. Das ist Abseits.
Ey, das ist ja, du musst ja ein bisschen warm werden. Gib mal so eine Frage, wo ich reinkomme, um ein bisschen meine Stimme zu präsentieren und zu ölen, weißt du?
Wir haben ja nur 30 Kommst Minuten.
Meine Güte, ey. Okay, alles klar, ich bin ready.
Sebastian, wir erwischen dich heute in der Bumsbude. Erzähl doch mal mehr.
Also für alle, die sehen, ich bin im Hotel. In München. Ja, tatsächlich, ich habe die letzten Tage, ich habe Bundesliga gemacht am Wochenende, die Eintracht. Ja, ich habe sie aus dem Studio rausgemacht, habe dann gestern für die Champions League-Sendung die Champions Week aufgenommen, also die Vorschau. Und ja, morgen Abend, ich bleibe dann auch hier in München, denn ich mache Mittwoch die Bayern gegen Bratislava. Und deshalb,
wenn du einen Assistenten jemals brauchen solltest, ruf mich an.
Und deshalb war mein Wort, als ich eben online gekommen bin, Grüße aus der Bumsbude. Ja, also das war. genau. Ja, zurück zu deiner Frage. BVB. Ich habe sie jetzt in den letzten Wochen mehrfach gemacht auf DAZN und kann. Ich kann nicht einen Namen reinwerfen, denn ich muss es in zwei Profile unterteilen. Entweder. Es geht mir um Profil, einer, der so bekloppt an der Seitenlinie rumtanzt wie Jürgen Klopp, der diese Leidenschaft, die diese Region ja auch lebt, ja, dafür, wofür sie auch steht, dass das so eine Einheit wird zusammen. Das wäre, würde ich auch bevorzugen. Da ist dieser Dulberg gar nicht so schlecht. Ja,
das sind, ehrlich,
ja, das sind ja bekloppte PKs, die der da raushaut. Ja,
der also, tanzt an der Seitenlinie auch rum.
Komplett.
Und er ist inhaltlich richtig stark. Ja, also wenn du ihn siehst, da kannst du diverse Instagram-Reels draus schneiden. Ja, er ist sehr Instagrammable, das definitiv. Aber er ist natürlich inhaltlich auch stark. zweite Profil ist das, was mir generell im Verein auf Führungsebene auch fehlt, ist diese Erfahrung und diese Souveränität. Jemand, der in der kritischen Phase, der immer diese Ruhe ausstrahlt und auch Dinge aufnimmt, sie kompetent beantwortet und trotzdem aber auch dir das Gefühl gibt, ich habe einen Plan. Das fehlt mir. Das ist ganz oben, das ist bei Aki Watzke der Fall, der für mich aber tatsächlich auch das Problem ist an der ganzen Nummer. Und das zieht sich dann eben bis durch, denn da sind sehr viele Machtkämpfe. Ich habe zwei Namen, also Thulberg finde ich gut, weil er einfach logischerweise dieser Bekloppte und auch bei keinem auf dem Plan ist. Ralf Rangnick wurde reingeworfen. Ich mag die Personalie Matthias Sammer.
Matthias Sammer habe ich auch gelesen. Als Partner von Thulberg. Ja, also, dass die das irgendwie zusammen machen. So wie das damals auch der Fall war, wenn ich mich richtig erinnere, mit Sammer und...
Boah, wer war es denn? Gute Frage.
Wer war es? Der Name, jetzt ist mir der Name entfallen.
Ja, das müssen wir anders. Das müssen wir nochmal rauscutten. Das sieht nicht gut aus bei uns
jetzt. Aber schreibt es doch mal in die Kommentare. Die Zuschauer wissen es. Deswegen schreibt es doch mal in die Kommentare. Wer war das damals, der mit Matthias Sammer zusammen angefangen hat beim BVB?
Ist eine super Mischung.
Ich weiß das, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat nicht damals Udo Lattek kurz übernommen und mit ihm auch zusammen gemacht. Da war aber eine Rettung oder sowas.
Ja, genau. 2000
war es. Das ist lange her.
2000 müsste das gewesen sein.
Genau.
Und 2001 ist er ja dann im BVB deutscher Meister geworden. Ja.
Stimmt.
Also von daher könnte eine gute Lösung sein. Hat es bewiesen, dass das kann. Steffen, du. Was sagst du? Hast du einen Namen, der noch nicht gefallen ist?
Ich wollte nur ganz kurz Bescheid sagen, ich bin auch in der neuen Buchsbude und zwar bei uns in der Küche, weil ich musste heute ein bisschen improvisieren. Also es gibt das Aufnahmestudio noch, aber da wird gerade drin geschlafen und zwar das Baby. Und ich wollte es jetzt nicht wecken. Die ist gerade in der Tiefschlafphase, aber gesagt, komm, ich ziehe jetzt mal um und ich habe jetzt hier so ein bisschen eine Impro-Show. Aber nichtsdestotrotz.
Du musst also Prioritäten setzen, sonst gewöhnt die sich dran, Steffen.
So nämlich. Sie ist die Chefin, das ist meine Priorität. Also über Borussia Dortmund, da wurde ja jetzt schon viel gesagt. Und es ist ja fast schon ein Hauch Karnevalsverein. Und jetzt irgendwie, und jeder schießt, und jetzt irgendwie der Matthias Sammer mit seinem, er soll nicht den Amazon-Job gleichzeitig haben mit dem Beraterjob, das wird nicht funktionieren, genau. Damit sich die Spiele kommentieren, etc. pp. Ich glaube, das Einzige, was jetzt wirklich hilft, beim BVB, bei den Dortmundern, ist, erstmal Ruhe reinbringen. Also, dass du jetzt wirklich mal, du brauchst einen Fußballlehrer, der Ruhe reinbringt, der die ganzen Systeme mal wieder runterfährt, zu sagen, so schlecht sieht es hier alles auch nicht aus, lasst euch von außen nicht so drauf labern. Die Liga, okay, könnte ein bisschen besser sein. Champions League sieht doch ganz vernünftig aus. Und es gibt nur eine Kombination. Ich habe heute mal ein bisschen gegoogelt, die verfügbare Fußballlehrer. Das sind ja ein paar dabei. Und dann ist ja das laut Drehbuch. Und dann hast du den Kovac. Und dann irgendwie, und der Löw ist ja auch verfügbar. Und dann, was ist denn eigentlich mit dem Macker? Ach, der Klinsmann ist doch auch noch da. Also hast du die üblichen Verdächtigen. Und sagst, die einzige Kombination, die ich außer Zidane, aber wahrscheinlich unbezahlbar, ohne Scheiß. Und ich weiß das wirklich ernst. Mein Vorschlag wäre, ruft ihn an, er ist die einzige Kompetenz auf zwei Beinen, die dieses Umfeld kennt.
Jetzt sag's endlich! Jetzt sag's endlich!
Meine Damen und Herren, absolut richtig, Herr Dr. H.C. Kneißl,
Ottmar Hitzfeld.
Ottmar Hitzfeld, komm zurück. Es gibt, ich mein's ernst, es gibt Männer, die werden mit 78 US-Präsidenten. Ottmar Hitzfeld kommt zurück, macht nur mal so ein halbes Jahr, um das Jahr in Ruhe reinzubringen und sein Assistent direkt, und der übernimmt das dann für die nächsten 8 bis 10 Jahre, meine Damen und Herren, David Wagner. Und jetzt kommt ihr.
Leini, bitte, du darfst Ottmar Hitzfeld auch dein Thema oder
der sagst du ja, gar nicht. Ich habe ja die ganze Zeit, Hitzfeld wäre geil, aber ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, aber warum nicht? Also ich meine, es wurden schon Trainer aus dem Hut gezaubert, da hast du auch mit den Ohren geschlackert.
Man hat schon Pferde, Katzen sehen. Also
ich bin ja seit 2 Jahren der Meinung, dass Diego Simeone irgendwann bei Atletico gefeuert wird und dann in der Bundesliga landet.
Nein,
okay, im Ernst. Ich hätte jetzt auch gedacht, vielleicht könnte es Matthias Sammer übernehmen. Von Rangnick wäre ich eigentlich auch begeistert gewesen, meine aber heute kurz vor Aufnahme gelesen zu haben, dass es eine Ente war, beziehungsweise dass Rangnick selbst, glaube ich, gesagt hat, das will er gar nicht. Ist es schwer. Du hast so einen Verein wie Borussia Dortmund, der eigentlich alles hat, was ein Verein braucht. Hat er ja auch so. Ja. Ich habe so die Befürchtung, dass nicht von der sportlichen Leistung her, aber das ist, was die Trainerposten angeht, Dortmund so ein kleines Schalke wird. Du hast 50 Trainer in 2 Saisons nach dem Motto und keiner kriegt was geschissen. Ich glaube aber schon, dass in dem nächsten halben, dreiviertel Jahr einer kommt, wo wirklich der Knoten platzt, wo man auch mal sagen kann, okay, das Spiel hast du heute verloren, aber du siehst dann Aufwärtstrend. Ich kann aber wirklich keine Prognose abgeben. Es ist wirklich schwer, dafür jemanden zu finden, der das auch mitmacht. Ja, ich meine, Nuri Sahin ist ja ein Supermann. Ja, der kennt den Verein auch und er hat es auch nicht geschafft. Die Frage ist, wer würde sich das selbst zutrauen? Ich denke, es muss ein Gestandener sein. Sebastian, wie denkst
du? Also tatsächlich sehe ich gar nicht das große Thema bei auf der Trainerposition. Es ist halt logischerweise präsent. Es ist, dass da was nach außen scheint. Ich habe es ja gesagt, es geht eher von oben herab, denn es war meines Erachtens der Wunsch von Aki Watzke, mit einem Dortmunder Jungen eben einen Titel zu holen. Das war dann mit Edin Terzic der Fall, das war jetzt dann mit Nuri Sahin der Fall. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, von der Strategie her war das immer zum Scheitern verurteilt. Es war Marco Rose da, wer stand aber über ihm? Edin Terzic. So, da war der Schatten dabei. Dann wurde aber Nuri Sahin geholt. Und es war klar, als Nuri Sahin in den Verein kommt, habe sogar eine Instagram-Story zugemacht, da habe ich gesagt, oh, hier ist das Trainerteam für 24, 25 schon, denn Edin Terzic wird abgesägt, Nuri Sahin wird übernehmen, halbes Jahr vorher. Sobald er rein, es war eigentlich immer diese Wolke drüber und nicht diese hundertprozentige Unterstützung von den Rängen weiter oben auf die Trainerposition. Und das zieht sich dann runter auf die Mannschaft. Dass Nuri Sahin sich drei, vier Spiele vercoacht hat, okay. Das gehört auch mal dazu. Aber er hat was probiert. Ja, die Mannschaft stand zu 100% hinter dem inhaltlichen Teil, dass er mehr teilweise zu soft war, ja, und mehr in der Rolle des Enttäuschten statt souverän war. Das haben wir analysiert. Da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen in den Interviews. Dennoch finde ich, ist nicht das Thema der inhaltliche Teil. Mit dieser Mannschaft kannst du auch um die Meisterschaft mitspielen, wenn du einen anderen Fußball spielst. Diese Mannschaft steht für mich für Umschaltfußball, nutzen Speed vorne drin, ja, dass du wirklich hast. Du hast einen klasse Abschlussstürmer und sie wollen meines Erachtens zu viel Ballbesitz machen und eher so mit den Großen mitpinkeln, in Anführungsstrichen, ja, aber auf eine andere Art und Weise. Sie haben eine andere Qualität.
Sebastian, ist es aber vielleicht auch was Mentales, weil, wie du schon sagst, die Dortmunder haben ja eine extreme Qualität in der Mannschaft. Entschuldigung, ich muss mal
kurz dazwischen funken, Björn. Ja, ich finde aber auch, dass der Kader, also viel Qualität er auch hat, ziemlich klein ist. Weil die hatten jetzt ziemlich viele Verletzungsprobleme gehabt. Dann gehst du irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendwo in der Champions League. Dann hast du da, ich glaube, drei, also mindestens mal zwei Spieler irgendwie aus der U23 dabei. Schlotterbeck verletzt sich. Ja. Also da musst du schon
auch fragen. Ist aber auch Pech, weil so klein ist der Kader nicht. Die haben
sind schon
Innenverteidiger.
Ja, wenn du guckst, dann hast du teilweise 16 Profispieler, ja, wirklich 16, die dir dann, ich sag mal, hoffentlich konstant Leistung geben. Es fehlen auch noch drei Spieler. Genau.
Aber du hast ja auf der Position keine Schwachstelle. Also du hast ja wirklich, die sind ja alle top besetzt. Das sind ja alles gute Jungs. Aber Sebastian, du bist doch ein anderer. Was sagt denn das Umfeld? Was sagt denn die gelbe Wand? Haben die einen Favoriten? Haben die einen Wunsch, wo man sagt, wenn du so in die Zuschauer reinhörst, dann haben die einen Wunsch Trainer? Oder was denken die sich?
Bei den meisten geht es weniger um den Namen. Es geht mehr darum, welches Gefühl löst er bei uns aus. Und natürlich sind alle Fußballfans leidenschaftlich. Das ist klar. Borussia Dortmund verbinde ich aber damit, was ihr immer gesagt habt, es ist der Arbeiterverein. Ja, dass ihr das auch wirklich das geht nur zusammen. Und da brauchst du aber jemand, der genau diese Profile ausschöpft. Jemand, der so zwischendrin ist und nur taktisch denkt. Das ist eine andere Klasse. Das ist irgendwie, das hat keine Balance. Und da sehe ich tatsächlich, also viele mögen tatsächlich Tulber, ja, sie mögen die Energie, die er hat, aber viele wünschen sich natürlich jemand, der etwas erfahrener ist. Ich mag den Namen Hitzfeld auch, ich glaube, gesundheitlich kriegt er das dann nicht mehr so auf die Kette, das ist so aber es ist eine gute Kombination.
Roger Schmidt?
Aber
hat er abgesagt.
Ja, aber dieses Tulberg-Ding, das verpufft doch auch irgendwann. Also das kannst du für so ein paar Spieltage verwenden. Dieses Tschakka und Messer in den Zehen. Also zwischen den Zehen, nicht in den Zehen. Aber wie lange, also du warst Spieler, wie lange hält sowas? Also wie lange gibt dir das Feuer, was du bei einem Spiel brauchst, vor so einer Kulisse in so einer Liga?
Also klar ist, dass solche Trainer in der Außendarstellung ja sehr intensiv wahrgenommen werden. So sind sie ja nicht jeden Tag im Training. Ja, also da ist schon eine ganz andere, es ist ja auch ein bisschen Marketing dahinter, ne? Wie wirklich nach außen. So. Ich muss natürlich beim Frühstück. Genau, ja. Genau. Aber dass da eine andere Motivation, eine andere Energie herrscht, das ist klar. Nutzt sich das ab? Schauen wir uns Jürgen Klopp an, wie lange er mit einer Mannschaft dann auch immer wieder Erfolg oder beziehungsweise am obersten Limit auch hatte. Ich finde, wenn du dich als Trainer immer wieder neu erfindest, beziehungsweise auf ein neues Level kommst und damit die gestandenen Spieler nicht langweilst, ist das vollkommen okay. Dann ist auch ein hohes Level an Intensität wichtig. Du musst auf dich aufpassen, denn das führt zum Schluss irgendwann dazu, dass du irgendwann keine Energie mehr hast. Das ist halt der wichtige Part. Aber jeder Trainer, der hat irgendwo die passende Mannschaft für sich. Das ist klar. Ja, also ein Tullberg hat irgendwo im Profifußball eine passende Mannschaft für sich. Ist es der BVB? Ich glaube, er kann mit seiner Art aktuell die aktuelle Verunsicherung kaschieren.
Dann sehe ich ihn eher bei Köln mit dieser Art.
Ja, weil wegen Steffen Baumgart. Ja. Aber ist es bei Dortmund vielleicht auch eine mentale Sache von den Spielern? Oder weil man merkt ja auch, die Spieler sind ja verunsichert. Das hast du beim Spiel gegen die Eintracht zum Beispiel gesehen, als Emre Can sich den Ball hat vor dem 2-0 abluchsen lassen. Ja, ist stehen geblieben und hat gemeckert, statt hinterher zu gehen.
Ja, also, genau. Und es war im Mittelfeld.
Im Mittelfeld, klar. Ist es dann eine mentale Sache? Und was kann man als Spieler dann, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt als Mannschaft mental nicht da, wo wir sein sollten, was kann man als Mannschaft, aber auch als einzelner Spieler für sich selbst dann machen?
Ja, also eine Verunsicherung entsteht nicht durch eine oder ein schlechtes Spiel oder eine schlechte Aktion. Das ist ja logischerweise etwas, das sich aufbaut. Wenn du merkst, ich komme nicht in die Lösungsfindung, damit wir erfolgreich Fußball spielen, dann bist du ja ratlos. Dadurch entsteht eine gewisse Verunsicherung. Ist die aktuell im Verein beziehungsweise in der Mannschaft angekommen? Ja. Es gibt diverse Spieler, die sich nicht mehr zeigen, um den Ball zu bekommen. Also die nicht aus dem Deckungsschatten rauskommen, eine Freilaufbewegung geben, um zu sagen, hallo, ich bin frei, gib mir mal den Ball. Das ist logischerweise meist die offensiven Spieler. Ja. Was kannst du machen, wenn du merkst, dass du verunsichert bist? Zum einen, du bleibst bei den Basics. Du spielst so einfach wie möglich. Wir machen keine außergewöhnlichen Dinge mehr. Kommt zusammen, wir stehen zusammen und wenn wir logischerweise den Ball haben, dass wir über einfache Aktionen wieder ins Spiel finden. Dadurch baust du ja wieder Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein dann auch auf. Das andere ist, gibt es diesen Begriff aus der Psychologie, Decision Fatigue. Also wenn du müde bist, Entscheidungen zu treffen. Ja, weil du viele Entscheidungen treffen musst. Und du musst viele Entscheidungen treffen, wenn du keine Orientierung hast. Dann musst du immer wieder gucken, oh, was ist neu? Oh, die Option gibt es, die Option, ah, jetzt muss ich das machen. Und dann wirst du irgendwann müde. Das kennen wir ja alle. Wir sind einfach ausgelaugt. Ja. Du bist zwar körperlich fit, du könntest 100% geben, aber du schaffst es nicht, weil du mental müde bist. Du musst zu viele Entscheidungen treffen. Dadurch erkennst du die Situation zu spät. Ein Emre Can beispielsweise erkennt zu spät, dass er unter Druck ist. Dadurch ist er später in der Handlung und dann hast du Druck, verlierst den Ball, hast eine Umschaltsituation. Dann sagen alle, was macht denn der?
Ja, für die Zuschauer ist es ja immer auch leicht gesagt, wenn man selber noch nie auf dem Feld gestanden hat oder vielleicht als Profi auf dem Feld gestanden hat, ja, wir kennen alle den Druck nicht, ja, wir kennen den Druck vielleicht aus der A-Klasse Südost von Frankfurt, ja,
den Druck kennen wir. Drei Eichpenters, lieber bitte.
So, aber eine Anekdote dazu. Yes. Ich war schon auch immer einer, der das Umfeld wahrgenommen hat und ich habe schon auch immer damit gekämpft, wenn es mal nicht so lief. Ja? Also wenn auch die Zuschauer im Stadion gezeigt haben, dass sie unzufrieden sind. Und es gab tatsächlich ein Spiel in meiner Karriere, bei dem ich zum Schluss dann auch entschieden habe, okay, das ist schon echt krass, ja, ich muss damit was machen. Es gab ein Spiel, da waren 30.000 eigene Fans im Stadion und ich war echt schlecht. Ich war richtig schlecht. Ich gebe es zu. Ja, ich war wirklich nicht gut. Ich habe versucht, mich reinzuarbeiten. Ich habe mich in die Halbzeit gekämpft. Und ich wusste, wie es geht. Ich war körperlich topfit, aber ich habe es geistig nicht mehr hinbekommen.
Blockade.
Ja, und du bist dann halt einfach mit, du wirst verunsichert. Mhm. Ja, und dann merke ich, ich hole mir als offensiver Mittelfeldspieler, hole ich mir den Ball hinten ab, will einen Diagonalball spielen und ich hau einen Ball ins Aus. Der, für all, also alle haben sich kurz rumgedreht, haben mich angeschaut, so, was war denn das jetzt? Ja, und es fangen 30.000 eigene Fans an zu buhen, aber nur bei mir. Kein anderer Spieler meiner Mannschaft wurde ausgebuht. Nur jeden Ballkontakt, den ich noch hatte, wurde ausgebuht. Das war das ganz klare Zeichen. Raus mit dem. Ja, und dann habe ich auch nur gesagt, komm.
War Wechsel. Das Chelsea oder?
Den Verein sage ich dir jetzt nicht. Da stehen Menschen auf dem Platz, das dürfen wir nicht vergessen. Und bei allem natürlich Ruhm, den sie haben und auch die Vorzüge, die sie bekommen und ein tolles, privilegiertes Leben leben dürfen, mit sehr viel Geld, mit sehr viel Annehmlichkeiten, das tut trotzdem weh. Das möchte kein Mensch erfahren. Und natürlich sind da auch Spieler schon auch teilweise an ihren Grenzen. Beim BVB weiß ich es jetzt so nicht, wie weit die sind, aber dass da Verunsicherung drin ist, klar.
Ja. Jetzt auch noch mal zu dir, du hast schon angeschnitten, du selbst warst ja auch Profi, ja. Der Walid hat schon gesagt, du hast beim FC Chelsea gespielt, wenn ich es richtig recherchiert habe, unter Jose Mourinho?
Die Vorbereitung, ja.
Die Vorbereitung, wie war Mourinho so?
Also es war damals so, ich bin im Jahr 2000 von der Eintracht, ja, ich war der erste Deutsche, der bei Chelsea unterschrieben hat und ich kam eben von der Eintracht aus der U19 raus, damals mit Jermaine Jones, Christoph Preuß, der jetzt noch, Jonesy, Preußi, Giovanni Speranza war damals noch dabei, also da waren schon Stelios Dukas, also die alteingesessenen U19-Fans, hoffe ich doch, dass sie noch die Namen kennen.
Geil, also ich kenne alle Spieler von denen, die du aufgezählt hast.
Sehr gut. Und bin dann eben im Jahr 2000 rüber und es war ein 5-Jahres-Vertrag. Die ersten 2 Jahre liefen alle top nach Plan. Gianluca Vialli war damals der Trainer, der hat mich quasi geholt. Mhm. Ja. Dann kam ja die Zeit Roman Abramovic, der den Verein übernommen hat. Mhm. Und damit hat sich die Anforderung innerhalb des Vereins geändert von junge Spieler entwickeln zu jetzt muss ich Titel holen. Mhm. So, da war der damalige Trainer nach Vialli, war Claudio Ranieri.
Ranieri.
Und unter ihm war ich wirklich dabei. Da war ich war so kurz davor. Ich war im Trainingslager, ich habe gegen Lazio gespielt. Er sagt mir, du wirst deine Spiele in der Premier League machen. Und ich habe mich so gefreut und dann kam auch Roman Abramovic und kauft einfach mal 8 Stars. Mhm. Ja? Nur Damien Duff mit Mannschafts-, damals Rekord, Vereinsrekord 17 Millionen Pfund. Heute wären es 170, glaube ich, gefühlt.
Wahrscheinlich, ja.
Mit 17 Millionen Pfund auf meiner Position. Das heißt, ich musste weg. Das heißt, ich habe eine Leihe gemacht, erst nach Schottland und wurde von Schottland zurückbeordert, weil Jose Mourinho übernommen hat. Und er hat gesagt, alle jungen, ehemaligen Nationalspieler, Jugendnationalspieler oder Top-Nationalspieler würde ich gerne bei mir in der Vorbereitung haben. Und so habe ich Jose Mourinho kennengelernt und er prägt nach wie vor meine Arbeit heute, denn er ist für mich der Gott, ja, der absolute Goat in dem Fall, was das Thema Wirkung und Beeinflussen der Spieler betrifft.
Okay, in welchem Sinne beeinflusst er die Spieler? Positiv, aber auch negativ? Gibt es
genau, beide Seiten? Genau. Also es gibt, wie kannst du Menschen beeinflussen? Du kannst sie durch deine Körperhaltung beeinflussen, in der Art und Weise der nonverbalen Kommunikation und was du sagst. Und wenn du das sogar meisterst in der Kombination, das ist entweder ein Engelscocktail oder ein Teufelscocktail. Ja, du kannst es so oder so sehen. Und ich habe einfach gemerkt, er hat es geschafft. Wir waren teilweise 35, 40 Spieler. Die haben auf 2 Plätzen gleichzeitig trainiert, zu Beginn der Vorbereitung. Er hat nicht mit mir oft gesprochen. Ich war ja ein junger Spieler. Aber er hat es geschafft, dass ich mich jeden Tag als beste Spieler auf meiner Position weltweit fühle, ohne dass er mit mir gesprochen hat. Und das geht nur durch Aura.
Okay, wie hat er das aber gemacht? Was hat er ausgestrahlt? Einfach nur seine Präsenz? Oder?
Es ist eine Form aus Überzeugung in die eigene Kompetenz. Mhm. Ja, das, was ihm ja gerne mal so als arrogant ausgelegt wird. Er hat nur einfach gute Antworten auf viele Fragen. Er weiß, mit welcher Körperhaltung und mit welchen Worten er in Situationen hinein beziehungsweise rausgehen muss. Wir alle kennen ja, der Motivator, der Kommunikator ist Jürgen Klopp. Mhm. Jose Mourinho hat es damals schon vorgemacht. Ja, und er hat an Tag 1 die Basis gesetzt bei der Vorstellung, dass Chelsea nach 55 Jahren endlich wieder die Meisterschaft in seiner ersten Saison in England geholt hat. Ja, das geht über die richtigen Worte. Das geht über die richtige Körperhaltung. Entsprechend in der Situation. Und ich kann dir sagen, dass er Dinge immer wieder geprobt hat, bevor er vor die Mannschaft getreten ist und es dann beispielsweise gesagt hat.
Bevor wir mit Blick auf die Zeit zu unserer geliebten Eintracht kommen, ich habe eine Frage an dich, Sebastian. Ich habe etwas gelesen, das hat mich tief beeindruckt, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Achtung. Wenn die Quelle stimmt, Wikipedia, du hast 2007 deine Karriere unterbrochen für etwas ganz, ganz Besonderes. Was hast du gemacht in diesem Jahr? Da sage ich Respekt.
Ich habe 2007 meine Profikarriere sogar beendet.
Okay.
Das war in Düsseldorf. Chelsea-Zeit, da waren die zwei Laien mit Schottland. Da habe ich kurz Mourinho kennengelernt. Dann war ich noch ein halbes Jahr in Belgien, erste Liga. Bin dann in die zweite Bundesliga nach Deutschland gewechselt, Wacker Burghausen. Und noch mal ein halbes Jahr Fortuna Düsseldorf. Und dort habe ich entschieden, dass mir dieser Profifußball zu oberflächlich ist. Ich habe zwar einen Namen auf dem Trikot, aber ich bin dennoch nur eine Nummer. Und das hat mich auf Dauer wirklich zu stark beschäftigt. Ich konnte ehrlich gesagt damit nicht mehr umgehen. Und habe dann entschieden, bevor ich einen Platz einem Spieler wegnehme, der einfach auch gemacht ist für dieses Geschäft, dann zieh dich zurück. Und ich bin wieder zurück nach England, zu Chelsea und wurde Streetworker und habe Kindern auf der Straße mit ein paar Fußbällen. Ja, abends habe ich dann trainiert, eine gute Zeit gegeben und in der Hoffnung, dass sie keinen Scheiß mehr bauen. Ich habe Schlägereien, Gangfights mitgemacht. Ich habe Messerstechereien mitgemacht. Ich habe Schießereien mitgemacht. Da gab es den einen oder anderen, der nicht mehr zum Training gekommen ist. Leider Gottes. Und es gibt aber auch schöne Geschichten, denn einer dieser Jungs von damals ist nun mein Fitnesstrainer. Der hat sich zu einem richtig tollen Fitnesstrainer in England gemausert und hochgearbeitet. Und coacht mich jetzt über eine App. Und das ist mir egal, was es kostet, weil das supporte ich. Da hat sich jemand aus der Scheiße hochgearbeitet und das ist sensationell.
Gut, ja, ab, auch also Respekt an dich. Respekt.
Ja, Balli, ja, bitte.
Ja, wenn er es geschafft hat, ist es ja auch dann schon so ein Zeichen, ein gutes Zeichen, dass du es ihm damals gut vorgemacht hast.
Es waren logischerweise wahrscheinlich ganz viele andere, die ihn länger begleitet haben als ich. Aber es hat mir die Augen geöffnet auch über: Hey, über was jammerst du denn da? Ja, oh, ein bisschen Druck, dass Leute von außen Buh rufen. Ja, wie schlimm ist das denn wirklich, wenn da Kinder teilweise 11, 12 Jahre mit einer Knarre in der Hosentasche rumlaufen und gucken, dass sie irgendjemanden was abzocken können, um 50 Pfund zu bekommen. Ja, also es hat mir ein Stück weit auch wieder die Augen geöffnet und ich habe das wirklich gebraucht.
Das erinnert mich irgendwie, Steffen, du erinnerst dich noch an unser Interview mit Nevin Subotić, der auch irgendwann gesagt hat, vielleicht auch unter anderem anderen Gründen, aber der auch gesagt hat, irgendwann hatte ich einfach die Schnauze voll von Fußball. So, mit Blick auf die Zeit kommen wir zu unserer geliebten Eintracht. Die ersten Punkte gelassen dieses Jahr in Hoffenheim aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient. Aber die erste Frage an euch alle, wie kann es sein, dass ein Spieler geht, der beste Spieler ist der Saison und dass er so gefeiert ist? Ich kriege immer noch Gänsehaut und ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Wo gibt's sowas sonst noch? Also ist es wirklich die Ehrlichkeit, dass er bis zum Schluss alles gegeben hat? Steffen, vielleicht deine Einschätzung gerade mal?
Ich muss sagen, ich bin mit dem ganzen Ramouche-Thema auf Kriegsfuß. Oh. Ich fand das... ich sage euch ganz ehrlich, bevor ich zur Liebe auf zwei Beinen Björn Francesco Unfied übergebe, ich sag ganz ehrlich, mir geht die Eintracht in der Form gerade auf den Sack. Und ich allein schon dieses Spiel gegen Hoffenheim, zu sagen, da reisen 15.000 Fans mit, du bist auf Platz 3, da musst du da eigentlich die Hoffenheimer, also zumindest irgendwie denen von vornherein zeigen, irgendwie, wer Herr im Haus ist. Und ich sage euch, dieses Ding mit Marmouche, das wird uns im Laufe der Saison noch richtig, richtig wehtun. Ich hätte gerne mal gesehen, wenn das, was da passiert ist, dass Marmouche in der Saison, eigentlich Vertrag bis 2027, dann zu so einem Verein wie Man City wechselt, wenn das in einem Verein passiert wäre, wie zum Beispiel Leipzig, wie zum Beispiel irgendeiner Red Bull-Torte oder sonst irgendwas, wie dann die Eintracht-Fans reagiert hätten. Aber wenn das bei so einem Traditionsverein wie der Eintracht passiert, da jubeln sie alle, finden es toll. Ich finde diesen ganzen, mir sind diese Krokodilstränen auf den Sack gegangen, ich finde dieses ganze Mamutsch-Ding, das hat die Mannschaft richtig geschwächt und das werdet ihr im Laufe der Saison noch sehen. Es geht nicht nur darum, jetzt macht es halt Ekitike, es geht nicht um diesen Stürmertypen, sondern es geht darum, dass Mamutsch einfach auch, glaube ich, ich bin nicht so nah dran, aber glaube ich, in der Kabine ein Typ war, der mit so einer Souveränität, wir hatten es gerade, Körpersprache, Rhetorik, mit so einer Coolness da rangeht zu sagen, okay, Hoffenheim, Gott, wie hoch machen wir so heute weg? 4-1, 5-1. So, und das hast du ab der ersten Sekunde gesehen. Oder was ist denn Hoffenheim heute so stark? Ich finde dieses viel zu sehr romantisiert, viel zu romantisch. Ich finde das schräg, diesen Abgang von Mamouche. Ich finde es nicht gut, dass er gegangen ist. Ich finde es nicht gut, wie die Fans reagiert haben. Ich finde es nicht gut, wie der Verein reagiert hat, so zu tun. Also, ja, aber was sind das denn hier so Durchschlauferhitzer? So, wir kaufen die jungen Spieler, nach anderthalb Jahren werden sie wieder verkauft. Wir nehmen 80 Millionen. Also ich bin bei der Nummer völlig raus und mir geht's auf den Sack.
Wenn so, ihr Bock habt auf einen Posten. Was ist da los? Ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt dazu, ja. Ey.
Ich wollte gerade sagen, no wenn ihr Bock auf einen Podcast-Moderationsjob habt, es ist gerade einer frei geworden.
Hör auf, dieser. Komm, der geht zu Man City und dann nochmal schön tschüss in die Kurve. Ja, das, du hast uns geschwächt. Omar Mamouche hat uns geschwächt für den Rest der Saison und diesen Platz kannst du nicht einmal so einnehmen. Und zu sagen, ja, alles klar, super, geht doch, der wollte schon in die Premier League. Ja, aber doch nicht mitten in der Saison, Alter. Also.
Ich muss. Ich sehe es komplett anders. Ja, Omar Mamouche, ja, hat bis zum Ende alles gegeben, anders als ein Kolo Muani. Nein,
das ist sein Job, Alter.
Aber das ist sein Job.
Ja, das ist doch kann doch nicht gewechselt sein.
Aber das hat
also ein Kolo Muani nach Paris gestreikt.
Ja, genau.
Das ist sein Job, der war Stürmer und soll Tore schießen.
Ja, aber das ist der Unterschied. Kolo Muani hat sich weggestreikt, hat alles dafür getan, dass er weggeht und Mamouche hat weiter gekämpft. Ja, das macht nicht jeder. Ein Dembélé hat das nicht gemacht. Ein Kolo Muani hat das nicht gemacht. Ein Kostic, mit dem wir danach die Euroleague gewonnen haben, der hat versucht zu streiken.
Richtig.
Ja, weil die Eintracht hart geblieben ist, ist einfach nicht durchgegangen. Und dem haben die Eintracht-Fans auch wieder das Herz zugeschüttet. Also ich sage, Omar Mamouche hat bis zum Ende alles richtig gemacht. Ja, es war sein großer Traum.
Er hat seinen Job gemacht.
Ja, natürlich. Wir machen auch unseren Job. Aber ich heul nicht, wenn ich von meiner Arbeit woanders hinwechsle zur anderen Arbeit.
Für mehr Geld.
Warte mal ab, wenn es soweit ist. Dann sage ich in der WhatsApp-Gruppe, guck, ich sehe ein Tränchen. Ja.
Nee, also ich vergleiche tatsächlich auch mit einer Arbeitsstelle. Ne? Ja. Also wenn man lange, oder nicht lange, wenn man bei einem Arbeitgeber war, an dem alles wirklich gepasst hat. Ich bin gerne jeden Tag ins Büro beispielsweise gegangen oder auf die Baustelle oder wo auch immer. Ich hatte Spaß, weil das Team darum, die Führungskräfte waren toll, haben mich natürlich gefordert. Ich habe trotzdem meine Freiheiten gehabt. Wir haben tolle Projekte zusammen gemacht. Das schweißt ja zusammen. Und ich finde schon, dass das auch okay. Und übrigens, wer dann auf die Baustelle und ins Büro geht, kriegt auch ganz normal sein Geld, denn er wird dafür bezahlt, seinen Job zu machen. Ja, deshalb finde ich, dass das ist nicht das Argument zu sagen, na, das ist ja dein Job, sondern was hast du ausgelöst im Thema übergeordnet über dem Job und welches Gefühl hast du uns auch gegeben? Ihr merkt, das Wort Gefühl ist mir wichtig, ja, weil das wiederum zusammenschweißt und es ist eine Anerkennung von seiner Seite, dass er zeigt, hey, vielen Dank, ich war übrigens im Stadion, ich stand nebendran und unten am Spielfeldrand. Ich habe auch ein Reel dazu gemacht und hab das dann auch gepostet, weil ich das ehrlich fand. Ich fand es ehrlich und das in der Bubble Profifußball,
wo wir alle wissen,
genau, in der Bubble Profifußball, in der wir ehrlich sind, nicht immer alles ehrlich ist. Ja, deshalb fand ich das, die Reaktion, die Anerkennung von den Fans drumherum, du hast deinen Job wirklich nicht nur gut gemacht, du hast ihn außergewöhnlich gut gemacht. Und das erkennen wir an und deshalb kriegst du unseren Zuspruch, unseren Jubel von der Mannschaft, weil die Mannschaft auch Teil seines Erfolges ist. Ja, und genau das zeigt er aber auch, dass er dann dabei war, verabschiedet sich. Ich fand, das war einer der emotionalsten Momente in der Bundesliga und ich glaube nicht, dass es in dieser Saison nochmal getoppt wird.
Ja. Das denke ich auch
schon. Ja, aber ich glaube, es war vom Verein forciert und nicht vom Spieler, sondern der Verein hat, das ist, wenn Wenn, okay. Dann muss der Verein, dann muss Attila nach vorne und muss den Applaus bekommen, stellvertretend für den kompletten Verein, weil der Verein sagt, wir machen das cool, weil Frösche, so, wir hätten das auch alles ganz anders da machen können. Und sagt, Frösche stellt sich hin und sagt, okay, wir kennen ja so ein bisschen auch den Marktwert der anderen Spieler, wir wissen ja ungefähr, wo wir, wenn Man City anklopft, wir verlangen jetzt keine Unsummen, wir wollen dem Spieler keine Steine in den Weg legen, wir wollen ja auch in zukünftigen Transfersituationen jungen Spielern zeigen, wenn sowas passiert und du dich hier weiterentwickelst und dann klopft so ein großer Verein ein, wir werden dir keine Steine in den Weg legen, guck, wie wir es jetzt bisher gemacht haben. Aber diese Inszenierung, das war mir hart zuwider und ich finde, ich bin gerade ein bisschen genervt von den Eintracht Frankfurt. Gerade, und ich sage es wirklich mit allergrößtem Respekt, aber gerade so ein Typ wie Basti Redd, der in jeder Talkshow sagt, wie schlimm er Leipzig findet, wie schlimm er Leverkusen findet, wie schlimm er Wolfsburg findet. Aber wenn dann es zum Konzept wird, dass Eintracht Spieler entwickelt und dann teuer Geld nimmt von PSG, von so einem Verein wie PSG, der wirklich auch irgendwie mit diesen Man City, die eigentlich gar nicht shoppen gehen dürften. Ich finde das, was wäre gewesen, wenn das bei einem Verein wie Leipzig passiert wäre? Wenn die gesagt hätten, was hätten wir als Eintracht-Fans gesagt, wenn die irgendwie den Spieler nach PSG verkauft hätten für 100 Millionen zu Man City für 75, hätten wir gesagt, oh, das ist Ausverkauf des Fußballs, das ist ja Menschenhandel, das kann doch nicht wahr sein. Dann sitzt bei der Eintracht und sagt, oh, das ist total schön, der wollte die Premier League, da lassen wir natürlich gehen.
Also Steffen, ich glaube, wenn Mamouche nach Leipzig gewechselt wäre, dann wäre das Geschrei auf jeden Fall groß, aber ich glaube, weiß nicht, dass wenn jetzt ein Spieler von Leipzig rauswechselt, ist das Geschrei, glaube ich, gar nicht
eher so weniger, groß. Wenn, eher dann weniger. Das ist doch immer nur die Frage, wenn du vorher sagst, ich trinke total gerne Red Bull, und dann hat er gesagt, er trinkt gerne Red Bull, dann geh doch zu Leipzig, ist doch schön, bist doch dann richtig in deiner Heimat.
Ich glaube, da kommt man nie auf einen gemeinsamen Nenner, weil das ist ja unterschiedliche Interpretation. Was mich tatsächlich dann interessiert, du hast gesagt, es wird die Mannschaft geschwächt dadurch. Jetzt gehen wir auf den inhaltlichen Teil. Wo glaubst du, wird die Mannschaft geschwächt, so dass du sagst, wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Was sind denn überhaupt generell Ziele und wie wird es geschwächt? Was kommt zum Schluss bei raus?
Ich glaube, wenn Mamouche mit dabei gewesen wäre, jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim, hätte es gegen Hoffenheim einen klaren Sieg gegeben, weil Mamouche auch als Spielertyp im Bus auf dem Weg zum Stadion, in der Kabine, glaube ich, einfach von der Körpersprache, von der Aura, von der Autorität, von seinem Können, von seinem reinpassenden Mannschaftsgefüge ganz klar signalisiert hätte, gegen Hoffenheim, selbst wenn die vielleicht am Anfang ein, zwei Chancen haben, die machen wir heute nass. Aber ich habe einfach, du hattest als Zuschauer das Gefühl, da herrscht eine Verunsicherung. Die haben vielleicht da einen Stürmer, der jetzt irgendwie die Tore macht, aber Ekitike ist ja auch von, der ist 22, das riecht noch so ein bisschen nach Pubertät, aber Mamouche war einfach, glaube ich, ein Typ, der die Mannschaft auch irgendwie führen konnte und ganz klar signalisieren konnte, alles klar, ich mache ja nicht nur die Tore, sondern wir sind einfach auch im Mittelfeld, in der Abwehr und im Tor sind wir robust und wir holen uns heute uns drei Punkte. Und ich fand, das war mit, das auf einmal, die ganze Zeit läuft es relativ gut in der Saison und auf einmal spielst du gegen Hoffenheim und sagst, die sind auf Platz 15, die haben jetzt viele Spiele nacheinander irgendwie nicht wirklich geleistet und performt und auf einmal ist das erste Spiel ohne Mamouche, hat mir das nicht gefallen. Der Fußball hat mir nicht gefallen gegen
uns. Also den Fußball finde ich auch. Da bin ich auch dabei. Das war was anderes, weil es sich natürlich ändert aufgrund, dass Mamouche mit seinem Speed weg ist. Uzun, wenn er dann spielt, da gab es eine Szene in der ersten Halbzeit. Da wäre Mamouche sowas ins 1-gegen-1 gegangen, hätte sich den Ball an der Mittellinie einfach vorbeigelegt und wäre vorbeigesprintet. John Usain ist halt jemand, der da nicht ins 1-gegen-1 geht, in die Tiefe, sondern er kappt ab, das Tempo ist weg. Und das ist jetzt Aufgabe von Dino Topmöller, genau dieses neue Element dann eben mit reinzubringen. Und Ansgar Knauf gibt es dir ja anders. Und dann jetzt bin ich gespannt auf Eli Wahi, wie er das hat.
Genau, wollte ich nicht gerade sagen, der wurde heute vorgestellt.
Nummer 17, ne?
Nummer 17, ja. Und ich fand seine Pressekonferenz gar nicht schlecht. Also der hat was ausgestrahlt. Ja, und jetzt darf auch der Walid gerne.
Sorry. Um nochmal zurückzukommen auf das schwache Spiel gegen Hoffenheim, das war das, was ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen hatte, dass einfach bei Dortmund war es ja noch so, da war Mamouche noch nicht offiziell weg, war noch im Kreis und alles, da waren die auch noch so wie dieses, okay, lass ihn nochmal ein schönes Abschiedsgeschenk machen, so nach dem Motto. Und jetzt ist halt so diese Montagmorgen, du gehst auf die Realität, das ist bittere Wahrheit, der Typ ist weg. Und dadurch, dass er halt auch sehr viel zu dem Spiel von Eintracht beigetragen hat und es vielleicht auch oftmals so war, dass irgendein Spieler, wenn er jetzt in einer Situation war, wo er selber unsicher war, den Ball einfach abgeben konnte und der Mamouche irgendwas daraus gemacht hat. Ich glaube, auf dem Rücken von Marmoush lagen sehr viele Rollen und diese Rollen müssen jetzt verschieden neu verteilt werden.
Ja, ja. Und vor allem, wenn nur ein Spieler im Kader denkt, naja gut, der geht jetzt irgendwie zu Man City, bekommt 45.000 Euro am Tag oder Dollar oder Pfund oder whatever am Tag, aber naja, also ich habe mir auch ein Stück weit dabei geholfen, warum haben sie mich denn nicht gefragt? Ja. Also du weißt nicht, ob das wirklich jeder in der Kabine unterschrieben hat, zu sagen, ja, aber du hast ja, die Mannschaft hat ja auch ein Stück weit für dich gespielt, hat ja auch dich die Freistöße schießen lassen, hat also...
Ja, also die Frage ist halt, wie ist es bei City, aber Leini?
Ich denke grundsätzlich, ich glaube, das war jetzt das dritte Spiel ohne Marmoush. Das erste Dortmund, ne?
Ja.
Und
dann Euroleague, Ferencváros.
Ich habe eigentlich gedacht, dass das schon früher passiert, dass wir nicht mehr ganz so gut sind, weil es bricht das Herzstück der Mannschaft weg. Und jetzt egal, ob die Mannschaft für ihn gespielt hat, er hat den Großteil der Saison auch die Tore geschossen, er hat viel gemacht, der ist jetzt auf einmal weg. Die Spieler müssen doch erstmal wirklich gucken. Natürlich, es ist ein eingespieltes Team, so ist es nicht. Aber der beste Spieler ist weg.
Mitten in der Saison.
Ja, natürlich.
Es kann keiner was für dieses Transferfenster, außer die oberen. Aber mitten in der Saison, da würde ich doch als Spieler vielleicht auch sagen, lass mich doch, Vertrag bis 2027 muss nicht sein. Man City ist eine Granate. Ich hätte, wenn sie mich anrufen würden, ich würde auch ja sagen. Alles gar kein Thema. Ich bin guter Libero, ich fände das. Aber doch bitte nicht mitten in der Saison. Du musst die komplett. So, und im Endeffekt, wenn du dann ein paar Spiele verlierst und dann irgendwann fängt der Stuhl an, vom Topmüller zu wackeln, weil er sagt, die Performance. Aber mit dem Kader, den du hast, da musst du aber schon zurechtkommen. Also,
ich liebe das mit euch dazu drüber zu, oder das auch mitzuerleben, weil ich unterhalte mich natürlich ganz oft mit Menschen, die ja eher beruflich in dem Feld sind.
Sag, wie es ist, ja? Richtige Experten. So. Sag, wie es ist.
Nein. Das sage ich nicht.
Ich bin zu meinem Baby, tschüss.
Das ist auch nicht immer der Fall, dass ich mich damit unterhalte. Oder auch Menschen, die das über mich denken. Aber der Fakt ist natürlich, hier wird ein Geschäft gesehen. Das ist, es muss der Verein weiterlaufen. Es muss eine Zukunft gestaltet werden. Und das macht Markus Köln sensationell.
Ja.
Trösche ist der most valuable player in diesem ganzen Konstrukt und er darf das machen mit Helmer und zusammen. Dass er da vielleicht auch Entscheidungen treffen muss, die aus Fansicht vielleicht jetzt nicht optimal sind, weil es natürlich ums Geld geht. Ja. Das verstehe ich. Und deshalb liebe ich die Emotion, die von euch darüber kommt. Das habe ich so selten. Ja, diesen Austausch. Weil es gibt auch bei euch Perspektiven, die habe ich so noch nicht wahrgenommen. Ich befinde mich im Fußball aufgrund, nur beruflich in dem Fall, selten privat. Mhm. Ja. Und deshalb mag ich die Denkweise, was von euch, wie ihr das auch kommuniziert, im Sinne von, was könnte das auslösen? Warum denn nicht bis da und da? Ja, dann mach doch halt bis zum Ende der Saison. Du hast doch einen Vertrag unterschrieben. Und natürlich, das sage ich auch meinen Spielern, wenn ich sie coache, wenn du am ersten Trainingstag in der Kabine sitzt, ist das ein Commitment, das du durchziehst. Allerdings, da spreche ich mit Leuten, die in der Jugend und im ambitionierten Bereich sind. Aber
den Rest habe ich nicht mehr gehört.
Den Profis ist es natürlich anders. Das aber ist halt leider so.
Es ist ja auch klar. Stell dir vor, der spielt bis zum Saisonende durch. Ja, verletzt sich dann im März, holt sich einen Kreuzbandriss, dann hast du diese 80 Millionen hast du nicht mehr.
Ich unterschreibe alles. Ich verstehe den modernen Fußball, ich verstehe die Patte, ich verstehe Premier League, ich verstehe Man City. Was ich nicht verstehe, ist irgendwie Krokodilstränen. Du sagst, komm, du warst irgendwie wieder, warst du da 18 Monate. Entschuldigung.
Aber das habe ich
zuerst auch gesagt. Ich mag es nicht, diese Scheinheiligkeit der Eintracht-Fans zu sagen, alle anderen sind scheiße. Leipzig ist kacke, Wolfsburg auch. Und wir nehmen die Patte, verkaufen die Spieler im Zwei-Jahres-Rhythmus und sagen, wir sind aber ein Traditionsverein. Toll, komm. Dann seid wenigstens ehrlich und sagt, wir wollen auch die Patte haben. Natürlich wollen wir die Patte. Das ist doch vollkommen normal. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen.
Zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube nicht, dass man Marmoush schaffen wird, weil guck dir alle an, die für viel Geld gegangen sind, egal wer es war, Jovic, Kostic, es ist scheißegal, wer es war, es hat keiner geschafft. Ich gönne ihm das, wenn er es schafft. Das Zweite ist, was du vorhin kritisiert hast, dieses Durchlauferhitzer-Ding, damit machen wir unser Geld. So sind wir auch unter Bobic, sind wir trotzdem Pokalsieger geworden, wir sind trotzdem UEFA-Cup-Sieger geworden, nicht UEFA-Cup, ja. Und das ist doch das Modell, was du in Frankfurt führen musst. Wir werden niemals einen holen vom Schlag Ronaldo oder sonst was. Der wird hier nicht herkommen. So. Ja. Und wir haben zum Glück Leute, früher war es Ben Manga, heute sind es andere, die das Näschen haben, um Spieler aus dem ehemaligen Jugoslawien zu holen, aus Frankreich. Und die bis jetzt zu 80% sind doch eingeschlagen. Wenn das so gut läuft, klar denke ich mir auch, warum gehst du jetzt? Aber da sind wir doch wieder bei dem Punkt, den ich immer kritisiere, aber den ich auch nachvollziehen kann. Wenn dieser Anruf kommt, Man City, da sagst du doch nicht nein.
Aber ich, guck mal, ich war ja in dem Verein 1998, 99 in der Saison und 99, 2000. Also da ging es ganz anders zu, was das Thema Wirtschaften betrifft, ne? Und wie es da um die generelle Struktur des Vereins war. Deshalb ist es natürlich verständlich, dass du aufgrund dessen der Geschäftswelt, die sich da entwickelt hat, da, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen da dran hängen an einem Fußballverein, wie viele Namen da auf einer Liste sind, wenn ich dann immer bei den Einsätzen vor Ort die Stabliste bekomme. Und dann sind ja noch nicht mal die ganzen Angestellten, die irgendwie im Corporate-Bereich sind, die alle auch Geld verdienen damit. Das muss reingeholt werden. Und deshalb musst du es aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch so sehen, wie können wir den maximalen Gewinn auch rauspacken. Denn, und das muss man schon sagen, die Herangehensweise, dass du sagst, wir sind ein Ausbildungsverein oder ein Chancenverein, ein Sprungbrettverein, aber auf allerhöchster Ebene. Und das ist eine geile Marke, die man sein kann.
Und das sind wir.
Und das seid ihr. Und genau diese Spieler, die dann auch wieder weggegangen sind, haben auch den Fans mit deren Leistung sensationelle Momente in den europäischen Stadien wieder geschenkt. Das war ein Zusammenspiel von Leistung auf den Rängen zu Leistung auf dem Platz und viele davon sind nicht mehr da. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Einfach zu wissen, ihr kommt hierher, ihr kriegt die Chance, auf allerhöchster Ebene euch zu präsentieren, aber wir verlangen, dass ihr das zu 100% macht. Und dann sind wir letztlich auch stolz auf euch und ihr könnt stolz auf uns sein.
Sehr gerne. Ich habe heute gelesen, dass, ganz kurz, Björn, ganz kurz, ja. Heute habe ich gelesen, Kostic war bei Union Berlin im Gespräch. Guten Tag.
Ich wollte gerade sagen, von Sebastian, passt. Abschließend perfekte Worte. Ich habe nämlich noch eine Frage. Wir sind nämlich jetzt schon, glaube ich, kurz vorm Ende. Ja, Steffen, du darfst aber vorher noch mal.
Ich hätte noch ganz kurz vielleicht von jedem einen Satz, weil das ist für mich gerade das Wichtigste. Neben dem BVB und der Eintracht für mich das Thema, das mich gerade seit ein paar Tagen fast jeden Abend beschäftigt. Jörg Dahmann im Dschungelcamp.
Ich habe tatsächlich Dschungelcamp angefangen zu gucken. Ja, die ersten eineinhalb Stunden der ersten Folge. Und ich habe es leider nicht mehr weiter gucken können. Also von daher, ich habe noch
nichts. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ich muss auf die Couch, es ist 20.16 Uhr.
Ja. Ist das jetzt so ähnlich wie Kostic bei Union Berlin im Gespräch war? Oder?
Ja, so, also sorry, jetzt nochmal ganz kurz. Letzte abschließende Frage auch an Sebastian, unseren Gast. Eintracht Frankfurt hat sich ja in den letzten Jahren entwickelt. Wie verbunden selbst bist du noch mit der Eintracht?
Also, ich bin kein Fan von einer Mannschaft. Das habe ich tatsächlich komplett abgelegt. Da ich wirklich beruflich da drin bin, muss eine gewisse Neutralität ja auch beibehalten. Dennoch gibt es zwei, drei Vereine, für die ich gewisse Sympathien habe und vielleicht auch öfter drauf schaue, wie sie sich entwickeln. Und natürlich gehört die Eintracht dazu, genauso wie Chelsea. Ja, das sind so meine Fokusvereine, bei denen ich jetzt nicht jede Schlagzeile lese. Trotzdem aber die Entwicklung mitnehme, wenn ich in Deutschland einen Verein nennen müsste, wäre es natürlich die Eintracht.
Sehr schön. Das freut uns, glaube ich, zu hören. Weil ich glaube.
Aber einen Hot-Take habe ich noch. Ja. Einen Hot-Take habe ich noch. Das habe ich tatsächlich letzte Saison schon gesagt. Wenn das so weitergeht, spielt die Eintracht in den nächsten 4 Jahren um die Meisterschaft mit. Also sie wird Meister, habe ich tatsächlich gesagt.
In den nächsten 4 Jahren?
Ja.
Wir haben heute 2025.
Warum
Januar,
nicht?
Ende Januar. Also,
warum nicht?
Es wäre ja schön, wenn ich es noch erlebe.
Ich glaube aber auch, dass die Eintracht in den nächsten Jahren jetzt auch durch Steffens Emotionen mit dem Mamou-Stil so raus aus der Ausbildungsschiene kommen. Also ich glaube irgendwie,
die Eintracht... Ja, das wäre doch schön. Also wir dürfen nicht vergessen, 2016 war die Eintracht noch kurz vorm Abstieg. Ja, da haben wir uns gerade so gerettet. Da war ich tatsächlich auch im Stadion gegen Nürnberg. Und das war echt ein knappes Ding. Und
also meine Hot-Takes sind gut, ja, die sind echt gut. Ich habe am Spieltag 1 zu dieser Saison gesagt, das wird die torreichste Bundesliga-Saison in der Geschichte der deutschen Liga. Und wir sind aktuell, Stand jetzt,
top.
Im Moment steht es noch, ja.
Und jetzt ist Mamouche weg, jetzt fallen keine Tore mehr.
Ich könnte mir das aber auch wirklich vorstellen, weil guck mal, Steffen und ich, wir sind Jahrgang 1980, das heißt, wir haben den ersten Abstieg erlebt und so weiter und so fort. Mein größter Wunsch war immer einmal noch Deutschland als Weltmeister zu sehen. Die Chance ist relativ groß und einen Pokal mit der Eintracht. Jetzt sind es zwei. Warum soll bei dieser Entwicklung nicht die Meisterschaft? Und wenn es nur einmal ist, im verfluchten Leben, warum nicht?
So, jetzt. Mag der Bart noch ein Z-Foto bitte machen, weil ich nehme hier mit meinem Handy auf, das heißt, ich bin ja quasi
Marisch, genau, bitte. Während der Leini das Z-Foto macht.
einmal in die Runde. Eintracht spielt am Donnerstag gegen AS Rom. Braucht noch mindestens einen Punkt. Rein rechnerisch. Es könnte auch ohne Punkt reichen. Jeder bitte einen Tipp für Donnerstag.
Vielleicht fangen wir mit Sebastian.
Kein Druck, Sebastian.
Okay. mein Bauchgefühl sagt ein Unentschieden, aber ich gehe trotzdem auf ein 3-1.
3-1 für Rom oder für die Eintracht?
Ja, für die Eintracht natürlich.
Gehe ich mit. Ja, gehe ich auch mit. Weil es europäisch, ja, sind wir top. Nicht immer, aber es läuft.
Steffen?
Oh, Steffen, 4-1.
Ich bleib gut gelaunt. Ich bleib gut gelaunt.
So gut gelaunt, wie du den ganzen Podcast über. Ja.
Und ich schwöre, ich rufe euch alle an, wir haben doch alle gesagt, was habe ich gesagt? Rom gewinnt 3-1, Marmusch fehlt. Ich sag's euch, ich rufe jeden von euch an.
Ich sage, alle erreicht habe. Ich sage, 2-2. 2-2. 2-2 geht's am Donnerstag aus. Und die Eintracht kommt direkt unter die ersten 8. Ja, dann sind wir soweit am Ende. Wir dürfen gespannt sein. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für deine Zeit.
War sehr schön.
Sehr gerne, hat riesen Spaß gemacht.
Sebastian, vielen, 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 vielen Dank.
Ich hoffe, wir dürfen dich noch ein paar Mal öfter hier begrüßen. Hat echt Spaß gemacht.
Ja, nächsten Dienstag halt ab. Bis dann.
Und beim nächsten Mal kannst du uns vielleicht sagen, wie wir irgendwie zu The Zone kommen und dort Moderatoren oder sowas werden.
Genau.
Vielleicht kannst du uns das ja sagen.
Ich möchte mit einem Gänsehautmoment abschließen, wenn ich das darf. Und zwar, einer unserer Gäste steht in der Champions League und macht auf dem Platz ein kleines Video als Werbung quasi, dass er bei uns ist. Ich habe das gesehen auf der Arbeit. Habe ich erzählt, dass ich Erzieher bin? Ich sitze auf der Arbeit und ich dachte mir nur, Scheiße, das ist jetzt nicht
wahr. Bestes Promo-Video.
Meine Chefin kommt, meine Kollegin kommt rein und sagt, der meint euch? Ich meine, ja, der steht auch im Fußballstadion. Yeah. Und es ist nicht
wir haben einen. Wirklich, wir haben 9, liebe Grüße, wir haben 9 Promo-Videos von Marcel Reif, aber dieses Sebastian Klein war das, also dieses Promo-Video für Abseits der Fußball-Podcast, beste aller Zeiten, mit der Hymne.
Hammer. So, und da muss ich sagen, das war ja nicht gescriptet, sondern das war einfach nur pures Glück. In dem Moment fängt hinten die Hymne an und ich habe selbst gedacht, oh, das ist geil jetzt.
Vielen, vielen Dank, das war wirklich sehr gut.
Ich glaube, wir haben noch nie ein Promo-Video so oft gepostet, in verschiedenen Ausführungen.
Ja, gut, Messlatte ist jetzt hoch, jetzt muss ich schauen, was ich beim nächsten Mal mache.
Spring aus dem Flugzeug oder so.
Ja, genau. Vom Stadion dann abseilen.
Mit dem Spielball. Mit dem Spielball.
Genau.
Beim nächsten Mal Champions League Finale. Viel Spaß.
Also, Champions League Finale hast du den
Pokal in der Hand. Habe ich auch gerade gedacht, Das wäre noch was, Sebastian Schneisel macht beim Champions League Finale den Flipzer. Das wäre noch was.
So, nee, also, ich bedanke mich nochmal. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Leute, alle, die zuhören, alle, die gucken, einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet, die Folge. Und viel Spaß beim Dschungelcamp mit Jörg Dahlmann.
Ciao.
Ciao.
Danke, bis dann. Servus. Tschüss.